Mein Thema heute Morgen ist Römer 8, Vers 1. Da steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also wir können das ganz wörtlich, ganz persönlich nehmen, dass wir nicht unter Verdammnis stehen, sondern es gibt keine Verdammnis, weil wir in Christus Jesus sind. Und dann geht es weiter, dass wir frei sind von diesem Gesetz und auch von dem Gesetz der Sünde und dass wir jetzt unter einer neuen Autorität stehen und das ist das Gesetz des Geistes. Und das versuche ich heute Morgen zu erklären. Die letzten Tage bin ich wieder mit meinem Auto gefahren, das ist aus der Werkstatt zurück. Und gerade auch heute Morgen bin ich ungefähr so 9.15 Uhr aus dem Haus. Und als ich dann im Auto saß, war es dann immer noch 9.15 Uhr. Dann habe ich gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Weil normalerweise stelle ich alle meine Uhren vor. Weil ich bin immer spät dran, ich habe ja immer viel zu tun und so. Und ich versuche mich eigentlich selbst zu überlisten. Also jede Uhr geht vor. Außer die am Handy, die kann man ja nicht selber stellen. Damit ich immer denke, ich bin spät dran, in der Hoffnung, dass ich dann pünktlich komme. Also es ist so ein Mechanismus, irgendwie mich selber zu überlisten. Und aber in den letzten Tagen hat diese Uhr im Auto, die hat irgendwie immer gestimmt. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Ich weiß eigentlich genau, die geht 17 Minuten vor. Also die ging mal 5 Minuten vor, aber dann musste ich sie ja wieder vorstellen, um mich wieder zu überlisten. Irgendwann, ich weiß ja dann immer irgendwann, wie viel sie vorgeht. Und jetzt stimmt sie aber gerade, also es war total komisch. Und ich habe so überlegt, was ist denn das? Und dann ist mir eingefallen, klar, der hat die in der Werkstatt, hat der die einfach wieder richtig gestellt. Und ich habe gedacht, das ist doch jetzt eine super Einleitung. Ich glaube, dass heute Morgen in diesen Versen so eine Chance steckt, dass Gott das Bild, was wir von ihm haben, wer er ist und wer wir sind, so wieder ein bisschen zurechtrückt. Weil wir doch manchmal dazu tendieren, uns irgendwie selbst zu überlisten oder uns auch so ein eigenes Gottesbild machen. Und was jetzt in diesem Vers hauptsächlich drinsteckt, dass es keine Verdammnis gibt für uns, die wir in Christus sind, ist Gottes Liebe. Und ich glaube, dass Gott unser Bild zurechtrücken muss, was denn seine Liebe wirklich bedeutet. Wir reden darüber und wir haben das auch erlebt und wir haben das auch verstanden, aber ich glaube, dass wir auch so tendenziell dazu neigen, das versuchen mit unserem eigenen Verständnis von Liebe zu erklären. Aber Gottes Liebe ist viel höher und es ist was, was wir gar nicht verstehen können, sondern wir können es eigentlich nur glauben, dass es so ist. Jesaja 55, Vers 10, da heißt es, Vers 9 heißt es eigentlich schon, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken wie eure Gedanken. Das war jetzt so sinngemäß wiedergegeben. Also von der Erde bis zum Himmel, wie viele Kilometer sind es? Weiß ich jetzt gar nicht. Ein paar tausend bestimmt. Also so hoch auf jeden Fall. Also im Buch vom Hasen steht ja, ich liebe dich von hier bis zum Himmel. Meine Kinder sagen es auch manchmal, aber bis zum Himmel ist schon weit. Und so viel höher sind Gottes Gedanken und Gottes Wege wie unsere. Das heißt, wenn wir versuchen, Gott zu verstehen, reicht unser eigener Verstand eigentlich nicht aus, sondern es bedarf einer Entscheidung zu sagen, ich glaube das. Ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich akzeptiere das, dass er mich liebt und dass diese Liebe anders ist, wie das, was ich kenne. Und das, glaube ich, kann heute Morgen zurechtgerückt werden, dieses Bild von Gottes Liebe. In den 70ern gab es in Amerika so eine Kindergeschichte von dem The Giving Tree, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt. Es ist eine sehr traurige Geschichte von einem Baum und die Autorin hat am Anfang keinen Verlag gefunden, der gesagt hat, wir setzen das auf. Die haben gesagt, das ist viel zu traurig und so. Mittlerweile ist es aber bis heute ein Bestseller, 5 Millionen Mal verkauft. Und hat sich irgendwann auch in christliche Kreise so verbreitet und spricht so ein bisschen über diese Liebe. Und es wird in diesem Baum dargestellt und es ist ein bisschen traurig, aber auch sehr eindrücklich. Und ich möchte es euch lesen auf Deutsch. Der gebende Traum, habe ich es übersetzt. Es war einmal ein Baum und dieser Baum liebte einen kleinen Jungen. Und täglich kam dieser Junge und sammelte das Laub des Baumes und machte daraus Kronen und spielte König des Waldes. Er kletterte den Stamm und schaukelte auf den Ästen und aß die Äpfel. Und dann spielte er Verstecken. Und wenn er müde wurde, schlummerte er im Schatten des Baumes. Und der Junge liebte den Baum sehr. Und der Baum war glücklich. Doch die Zeit verging und der Junge wurde älter. Und der Baum war oft allein. Dann kam eines Tages der Junge zu dem Baum und der Baum sagte, komm Junge, komm. Komm und kletter an meinem Stamm empor und schaukle auf meinen Ästen und iss Äpfel und schlummer in meinem Schatten und sei glücklich. Fürs Klettern und Spielen bin ich zu alt, gab der Junge zurück. Ich will jetzt Dinge kaufen und ich will glücklich sein. Ich will Geld haben. Es tut mir leid, sprach der Baum, doch Geld besitze ich nicht, nur Blätter und Äpfel. Nimm meine Äpfel, Junge, und verkauf sie in der Stadt, dann wirst du Geld haben und glücklich sein. Und so stieg der Junge auf den Baum, sammelte die Äpfel und trug sie davon. Und der Baum war glücklich. Doch der Junge blieb lange fort und der Baum wurde traurig. Und dann kam der Junge eines Tages zurück und der Baum bebte vor Freude und er sagte, komm Junge, komm und kletter an meinem Stamm empor und schaukle auf meinen Ästen und sei glücklich. Ich bin zu beschäftigt, um auf Bäume zu steigen. Ich will ein Haus, in dem ich es warm habe, sprach der Junge. Ich will eine Frau und Kinder, also brauche ich ein Haus. Kannst du mir ein Haus geben? Ein Haus besitze ich nicht, antwortete der Baum. Der Wald ist mein Zuhause. Aber du kannst meine Äste absägen und daraus ein Haus bauen, dann wirst du glücklich sein. Also sägte der Junge die Äste vom Baum und trug sie davon, um sein Haus zu bauen. Und der Baum war glücklich. Doch der Junge blieb lange fort. Und als er zurückkehrte, war der Baum so glücklich, dass er kaum sprechen konnte. Komm, Junge, flüsterte er, komm und spiele. Für das Spielen bin ich zu alt und zu traurig, gab der Junge zur Antwort. Ich will ein Boot, das mich weit von hier wegtragen kann. Kannst du mir ein Boot geben? Fälle meinen Stamm, sagte der Baum, und baue dir ein Boot. Dann kannst du in die Ferne segeln und glücklich sein. Und so fällte der Junge den Baumstamm und baute sich ein Boot und segelte davon. Und der Baum war glücklich, aber nicht so richtig glücklich. Nach einer sehr langen Zeit kam der Junge wieder zurück. Es tut mir leid, Junge, begrüßte ihn der Baum. Aber ich habe nichts mehr, was ich dir schenken könnte. Meine Äpfel sind fort. Meine Zähne sind zu wackelig für Äpfel, sagte der Junge. Meine Äste sind fort, sprach der Baum. Du kannst nicht mehr darauf schaukeln. Ich bin zu alt für das Schaukeln auf Ästen, erklärte der Junge. Der Baum sagte, sogar mein Stamm ist fort. Ich bin zu alt für das Klettern, brummelte der Junge. Das tut mir leid, seufzte der Baum. Ich wünschte, ich könnte dir etwas schenken. Aber ich habe nichts mehr. Ich bin nur noch ein alter Stumpf. Es tut mir leid. Ich brauche nicht mehr viel, sagte der Junge, nur einen ruhigen Platz, wo ich sitzen und ausruhen kann. Ich bin sehr müde. Nun, sagte der Baum und streckte sich geradeaus wie nur möglich. Nun, ein alter Baumstumpf taugt hervorragend zum Sitzen und Ruhen. Komm, Junge, setz dich hin, setz dich und ruhe aus. Und das tat der Junge. Und der Baum war glücklich. Das Gleichnis vom Baum wird immer wieder benutzt, um diese Liebe von Jesus zu beschreiben, der immer wieder gibt, obwohl wir ihn eigentlich ausnutzen, obwohl wir dem gar nicht gerecht werden. Aber er gibt immer wieder, und so heißt es auch in Philipper, er gab sein ganzes Leben, er entleerte sich selbst und wurde Knecht auf dieser Erde. Jesus hat sich vollkommen entleert, steht da, für uns. Und das ist das Erste, was wir verstehen müssen, um seine Liebe zu verstehen, dass er sich vollkommen hingibt und dass er uns nicht verurteilt dafür, dass wir eigentlich ihm nicht gerecht werden, sondern dass wir immer wieder abrutschen, dass wir diesen Baum eigentlich immer wieder ausnutzen und einfach nur von ihm nehmen. Das hat Jesus hat das getragen, Jesus akzeptiert es quasi und sagt, das ist okay, weil ich habe das am Kreuz getragen. Und Paulus beschreibt es eigentlich so, die Verse vor Römer 8, Vers 1, da schreibt er, dass es in meinem Leben so ein Problem gibt, er nennt es das Gesetz der Sünde. Und zwar sagt er, ich tue eigentlich immer das, was ich nicht tun will, das tue ich. Meine Glieder, also mein Leib, der zieht mich immer darunter, obwohl ich in meinem Verstand weiß, dass ich das nicht tun soll. Also Paulus beschreibt einen Konflikt und sagt, ich bin eigentlich der Sünde verkauft, ich bin unter dem Gesetz, unter der Autorität der Sünde. Und deswegen tue ich das immer. Und hier kommt aber jetzt dieses Opfer von Christus rein, wo Jesus sagt, jetzt ist aber was passiert, ich weiß ja, dass ihr Menschen sündig seid und ich weiß, dass ihr es nicht schafft und ich weiß, dass ihr nicht gut seid, aber deswegen habe ich am Kreuz das alles getragen für euch. Also Jesaja 53, Vers 6 heißt, er wurde um unserer Missetat willen. Müsste ich jetzt nachschauen, aber auf das wir Frieden haben, er wurde für uns gestraft. Das ist so eine Prophetie auf Jesus hin, dass Jesus quasi durch sein Opfer das wegnimmt und dass wir deswegen nicht mehr unter dieser Verdammnis und unter diesem Gesetz der Sünde sind. Ich versuche das irgendwie zu erklären. Ich habe mir jetzt viel Gedanken gemacht so über meine Beziehung zu Gott. Und ich bin selber in diesen Prozess jetzt sehr stark rein, ob ich diese Liebe Gottes wirklich verstanden habe. Und ob ich wirklich auch verstanden habe, dass ich geliebt bin und dass ich nicht unter dieser Verdammnis bin. Können wir das wirklich akzeptieren und verstehen, dass wir nicht unter Verdammnis sind? Und es fällt uns extrem schwer, weil es uns genauso geht wie Paulus, dass wir das, was wir eigentlich tun wollen, nicht tun, sondern dass das, was wir nicht tun wollen, dass wir das tun, wir sind unter diesem Gesetz der Sünde, das passiert einfach. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann Gott mich denn überhaupt lieben, wie kann er mich annehmen, wenn ich doch immer wieder sündige? Und habe dann auf mein Leben so geschaut und habe gemerkt, eigentlich sehne ich mich danach, von diesem Gott geliebt zu werden, aber eigentlich habe ich auch so das Gefühl, dass er mich nicht liebt, weil wenn ich mein Leben anschaue, in meinem persönlichen Leben, dann merke ich, wie ich es doch gar nicht schaffe. Ich schaffe es eigentlich nicht, dieses Gesetz zu erfüllen. Es gibt doch immer wieder Dinge, wo ich abrutsche, wo ich anfange zu zweifeln, wo ich mir Sorgen mache, wo ich in Sünden festhänge, in Alltagsmustern und nicht rauskomme. Und in der Reflexion über meine Beziehung zu Gott merke ich eigentlich, dass ich vor Gott eigentlich gar nicht gerecht bin. Ich lebe das gar nicht von dem, was die Bibel spricht, von dem Leben im Geist und sondern ich lebe eigentlich immer wieder in dieser Sünde. Und das ist das, von dem Paulus spricht. Und er sagt, dass wir unter diesem Gesetz der Sünde sind, dass wir da drin stecken. Und deswegen kommen wir zu einem Gottesbild, wo wir sagen, Gott liebt mich eigentlich nicht. Gott nimmt mich nicht wirklich in letzter Instanz an, weil ich schaff's ja sowieso nicht. Und das ist, glaube ich, das, was bei uns verdreht ist, dass wir denken, Gott akzeptiert uns nicht, weil wir ja sündig sind. Und wir versuchen, diese Schatten in unserem Leben irgendwie beiseite zu schieben. So wie ich meine Uhr vorstelle, mich selbst betrüge, versuchen wir das Schlechte und wir versuchen es irgendwie zu überdecken. Nach außen hin steht es irgendwie gut da, weil es ist so schwierig, das zu akzeptieren, dass wir immer wieder abrutschen in Sünde. Weil wir wollen eigentlich gut sein vor Gott. Und das ist der Punkt. Wir wollen eigentlich uns Gottes Liebe kaufen. Und das funktioniert nicht. Indem wir sagen, hey Gott, guck mal, heute Morgen bin ich schon um 7 aufgestanden, habe schon eine Stunde gebetet, hey Gott, das ist doch jetzt richtig gut, was ich da gemacht habe. Das ist doch cool, oder? Und dann denken wir, dass Gott uns, jetzt kannst du mir doch mal auf die Schulter klopfen. Um 7 bin ich aufgestanden, normal stehe ich um 10 auf oder so. Und ich habe eine Stunde gebetet und ich faste heute auch. Und dann sagen wir, hey Gott, also habe ich gut gemacht. Jetzt. Und dann fängt es an, dass wir das kaufen wollen. Aber wir können das nicht kaufen. Wir können nichts vor Gott und zu Gott bringen, was ihn dazu bewegt, uns mehr zu lieben. Gott liebt uns, egal was in unserem Leben ist. Und Gott möchte hineinsprechen in unser Leben und sagen, hey, und egal was da gerade für Dinge sind in deinem Leben, wo du in Sünde steckst oder wo du dich nicht weiterentwickelst, ich liebe dich so, wie du bist. Und Gott möchte auf einer ganz tiefen Ebene uns diese innere Bestätigung geben, dass er uns liebt. Aber so wie schon Adam und Eva, haben wir halt diese Tendenz, dass wir es selbst schaffen wollen. Also die haben ja auch dem Teufel geglaubt, haben gesagt, wir wollen sein wie Gott. Wir schaffen das eigentlich selbst. Und so, das steckt irgendwie in uns drin, wir wollen eigentlich unabhängig sein von Gott. Wir brauchen doch Gott nicht, wir schaffen das doch irgendwie selber. Und das ist diese Form von Stolz. Und das ist eine Form, die eigentlich unser Leben unter einen gewissen Fluch bringt. So beschreibt es die Bibel. Das heißt, wir sind eigentlich Christen, wir sind Erlöste, wir profitieren von der guten Nachricht von Jesus, aber wir sind auch gleichzeitig irgendwie unabhängig von Gott. Es gibt Bereiche in unserem Leben, da lassen wir Gott nicht rein. Da sagen wir, hey, das schaffe ich selber. Da bin ich gut vor dir, da kaufe ich mich ein, das schaffe ich. Und das ist eine Form von Stolz. Und Gott sagt, wenn ihr versucht, das Gesetz einzuhalten und ihr brecht es an einem Punkt, dann werdet ihr schuldig. Und dann kommt ihr unter das Gesetz. Und wer unter dem Gesetz ist, ist unter dem Fluch. Und das ist das Problem von gesetzlichem Christentum. Es gibt tatsächlich Christen, die sind unter dem Gesetz, weil sie denken, sie können was tun und was erfüllen vor Gott. Aber das funktioniert nicht. Gott möchte das eigentlich zurechtrücken und sagen, hey, vergiss es. Sondern es funktioniert nur, wenn du vor Gott trittst und dich demütigst und sagst, Gott, und ich bin schuldig und ich bin Sünder und ich komme zu dir mit all dem Schrott, was ich habe, mit meinen Schatten, mit meiner Asche und mit dem, was gerade da ist. Und ich lege es dir hin. Und dann kann Gott das verwandeln und verändern. Und dann passiert Folgendes. Dann stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern dann kommen wir in die Gnade. Und die Gnade macht dann Folgendes. Und das ist dieser neue Bund, der verheißen wird, schon in Jeremia, dass Gott uns einen neuen Bund schenken wird. Jeremia 31, Vers 31. Ich gebe euch einen neuen Bund und in diesem Bund schreibe ich das Gesetz auf euer Herz. Und in diesem neuen Bund passiert was Neues, nämlich, dass das Gesetz erfüllt wird durch die Liebe Gottes. Nicht mehr du und ich, wir erfüllen das Gesetz und sind gut, sondern Gottes Liebe in uns bewirkt, dass wir das Gesetz, also den Willen Gottes, erfüllen wollen. Und dazu müssen wir aber diese Liebe verstehen. Und das Problem ist, oder der Punkt ist, wir können diese Liebe nicht im Verstand verstehen, sondern nur in unserem Herzen. Und dieses Herz möchte Gott dran. Er hat uns ein neues Herz gegeben in diesem neuen Bund auch. Also das alte Herz konnte sowieso nicht Gott gehorchen. Jeremia 17, Vers 9, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Hesekiel 36 aber dann spricht von einem neuen Bund mit einem neuen Herz und mit einem neuen Geist. Also zwei Dinge werden hier erneuert in dem neuen Bund, das Herz und der Geist. Das Herz hat jetzt das Bedürfnis, gehorsam zu sein, und der Geist, der vorher tot war, wird lebendig. Und was in diesem neuen Bund passieren soll, ist, dass diese Liebe Gottes durch den Geist Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, in uns das Gesetz erfüllt. Und es ist nicht nur so, dass das was ist, was passieren soll, sondern das ist schon passiert. Also ich lese mal ein, zwei Bibelstellen dazu. Römer 5, Vers 5. Da heißt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und Römer 13, Vers 8, da geht es um dieses Gesetz. Niemandem bleibt etwas schuldig, außer gegenseitig Liebe. also da geht es darum, den Nächsten zu lieben. Und Römer 13, 10 dann, dass die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und dann nochmal Römer 5, Vers 5. Nee, das ist in Römer 8. Genau, Römer 8, Vers 4. Da geht es um dieses Leben im Geist. Und dass jetzt die, die wir unter dem Geist Gottes stehen, er verdammte die Sünde im Fleisch. Und Vers 3, Vers 4, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nie, nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also das Gesetz, das sind die 10 Gebote, aber das ist auch noch viel mehr. Das Gesetz ist eigentlich das ganze Alte Testament, die Tora ist das Gesetz. Manchmal sind die 10 Gebote nur gemeint oder manchmal nur dieses Liebesgebot. Das Gesetz fordert uns von uns, dass wir was tun sollen. Und das ist immer das Problem, wir denken immer, wir müssen was tun. Und das ist auch das, was Gottes Geist uns sagt, dass wir was tun müssen. Aber das Tun ist das Gesetz. Aber dieses Gesetz wird erfüllt in uns, heißt in Römer Vers 8, durch Jesus. Also Jesus hat dieses Gesetz erfüllt und wir werden durch Jesu Tod und dadurch, dass wir auch sterben, damit reingenommen. Und deswegen ist das Gesetz, wird in uns erfüllt, wir müssen das nicht mehr erfüllen. Das Gesetz ist erfüllt durch Jesus. Und weil das Gesetz erfüllt ist, sind wir jetzt nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes, sondern jetzt sind wir unter diesem Geist. Und die Erfüllung des Gesetzes ist jetzt durch die Liebe. Das habe ich gelesen, Römer 13, Vers 10. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also geht es eigentlich nur um eins. Wir müssen verstehen, dass wir geliebt sind und fertig. Wir müssen nicht mehr das Gesetz erfüllen, sondern es reicht, dass wir Gottes Liebe, die ausgegossen ist durch den Geist, in unserem Leben zulassen, dass wir in den Tod Jesu hineinkommen und dass das Gesetz sich in uns erfüllt und dass wir daraufhin lieben. Jetzt hoffe ich, dass ich es nicht zu kompliziert gemacht habe. Ich versuche es jetzt wieder einfacher zu machen. Wir sind Gott gar nichts schuldig, sondern wir dürfen erkennen, dass er uns liebt. Es geht hier nicht um irgendeinen Moralkatalog, sondern es geht darum, dass er uns liebt. Gott sagt uns heute Morgen, ich liebe dich und zwar so, wie du bist. Und du kannst nichts dazu tun. Das ist jetzt meine Schlussfolgerung. Ihr könnt nichts kaufen, ihr könnt nichts tun, sondern ich liebe dich so, wie du bist. Und ich liebe dich auch nicht mehr, wenn du was tust, sondern so, wie du bist, liebe ich dich. Und das übersteigt irgendwie unser Denken, weil wir uns ständig selber verurteilen, weil wir sagen, Gott, aber ich bin doch so schlecht, ich schaff's doch nicht. Du siehst doch jetzt, wo ich gerade wieder stehe und wo ich wieder gefallen bin und wo ich mir wieder Sorgen mache und wo ich Angst habe. Und Gott sagt, aber ich liebe dich. Und Gott möchte, glaube ich, dieses Bild, was wir haben, das möchte er in uns erneuern. Und das ist nicht was über den Verstand, ich glaube, sondern das ist eine Begegnung mit ihm. Ich glaube, wir müssen dieser Liebe irgendwie begegnen. Vielleicht können wir uns da heute noch Zeit nehmen, auch im Gebet, dass wir dieser Liebe begegnen. Es reicht nicht, wenn ich es euch jetzt so einfach mitteile, sondern wir müssen es erleben. Brennan Manning ist ein katholischer Priester, er ist, glaube ich, schon verstorben, aber er erzählt von seiner Lebensgeschichte, wie er als 4-Jähriger nie diese Liebe erlebt hat. Schon in seinem Elternhaus, seine Mutter hatte ihn nie umarmt und es hat ihm nie jemand gesagt, dass er geliebt ist. Und er erzählt dann, dass seine Mutter so spaßhalber ein Bild eingereicht hat, so bei so einem Art Schönheitswettbewerb im Dorf. Und er hat dann irgendwie gewonnen mit 3 und er durfte dann als 4-Jähriger deswegen seinen Geburtstag feiern. Und er hat dann so einen Geburtstagshut aufgekriegt mit so einem Band untenrum. Und er beschreibt dann, dass das das erste Mal in seinem Leben war, wo jemand ihn umarmt hat. Und dass es das erste Mal war, wo jemand, mit dem er geredet hat, auch zurückgeredet hat. Weil er war es eigentlich gewohnt, dass seine Mutter ihn immer schlecht gemacht hat. Wenn sie von der Arbeit nach Hause kam und er ihr irgendwas gezeigt hat, dann hat sie gesagt, du Pest oder du Miststück, geh in die Ecke, verzieh dich, ich will nichts von dir hören. Und er erzählt, wie an seinem Geburtstag dann die ganzen Leute da waren und es ging um ihn, wie er diesen Hut auf hatte und wie irgendwann ein Mann reinkam später, es durften keine Kinder kommen, aber irgendwann kam ein Mann und der hat ihn einfach geschnappt, er kannte ihn nicht und hat gesagt, boah, du bist ein wunderschöner Junge und du bist irgendwie so klug und irgendwie intelligent und ich glaube, Gott hat dir eine Mission gegeben, nämlich für die Schwachen da zu sein. Und er merkt, wie er halt das erste Mal in seinem Leben diese Bestätigung kriegt, die er zu Hause nie gekriegt hat. Und seine Mutter stand auf und hat gesagt, hör sofort auf damit, mein Junge, warum beschämst du mich? Weil er ist dann hingegangen, hat diesen Mann geknuddelt, hat ihn angefangen zu küssen. Das war für ihn ein besonderes Erlebnis. Und seine Mutter hat gesagt, geh sofort in dein Zimmer, diese Geburtstagsfeier ist jetzt beendet. Geh in dein Bett. Und er beschreibt dann, wie er in seinem Bett ist, wie er sich den Schlafanzug über die Kleider anzieht, weil er solche Angst hatte. Und wie er seine Mutter reinkam und sagt, wo ist dein Geburtstagshut? Und er hat ihn vorher versteckt und am Kissen und er sagt, ich weiß es nicht, der ist weg. Und seine Mutter ist rausgegangen dann und er erinnert sich, wie er geheult hat, wie er tief geschluchzt hat und wie ihn das so schlimm verletzt hat. Und dann hörte er das erste Mal mit 4 Jahren schon diese Stimme Gottes, die zu ihm sagte, wo ist dein Geburtstagshut? Und dann sagt Gott zu ihm, zieh ihn auf. Und dann zieht er diesen Geburtstagshut auf als 4-Jähriger und Gott sagt zu ihm, ich werde niemals erlauben, dass dir irgendjemand diesen Geburtstagshut wieder wegnimmt. Und ich werde niemals erlauben, dass irgendjemand dich aus meiner Hand reißt. Und dann 37 Jahre später, Brandon Manning ist dann schwer abgerutscht in Alkohol, macht eine Therapie, die sollte 28 Tage gehen, aber bei ihm ging es mehrere Monate, weil er so schlimm da drin war. Und er konnte lange nicht beten, aber nach einem Monat spricht er ein Gebet und dann erzählt er, wie er meint, dass er Gottes Stimme hört und wie er sich erinnert als 4-Jähriger und wie Gott ihm nochmal das Gleiche sagt und ihm sagt, ich werde niemals erlauben, dass dir irgendjemand diesen Geburtstagshut wegnimmt. Und ich werde niemals erlauben, dass dich irgendjemand aus meinen Armen reißt. Und das ist diese Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, die wir erleben dürfen, dass Gott uns sagt, ich erlaube es nicht, dass irgendjemand dich verdammt. Es gibt keine Verdammnis bei mir, weil ich habe dieses ganze Schuld getragen. Bringt es doch zu mir und legt es ab und akzeptiert es doch, dass es immer so sein wird, aber leg es einfach ab. Und akzeptiere aber auch, dass ich dir einen Geburtstagshut gegeben habe in meinem Wort, in dem ich dir sage, nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, auch deine Sünde nicht, auch das nicht, was du Schlechtes tust. Nichts kann das wegnehmen, dass ich dich liebe. Ich liebe dich so, wie du bist und nicht, wie du sein sollst. Ich liebe dich, ich akzeptiere dich so und meine Liebe ist überfließend. Und das finden wir dann auch in Römer 8 dann am Ende, dass nichts uns entreißen kann von dieser Liebe Gottes. Nichts. Vers 32, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Und dann geht es weiter. Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Vers 38 dann, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hört auf, damit euch schuldig zu fühlen. Es gibt keine Verdammnis. Es ist der Teufel, er ist der Ankläger der Brüder, der die Brüder verklagt Tag und Nacht. Sondern werdet euch klar, dass ihr zwar immer wieder abrutscht, aber dass ihr gerecht seid, dass Jesus das getragen hat. Es gibt keine Verdammnis für uns. Und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.